Die, die es mitbekommen haben, die letzten zwei Tage per WhatsApp Sprachnachrichten gemacht. Und zwar habe ich einfach zwei Bibeltexte gelesen aus dem Johannes-Evangelium im 11. Kapitel. Und zwar die Geschichte eigentlich von der Auferweckung vom Lazarus. Teil ist das vielleicht bekannt und Teil haben es zum ersten Mal gehört und sonst lesen es nachher. Eine spannende Geschichte, wie das da zu und her gegangen ist. Und die Lazarus-Auferweckung ist der eigentliche Auftakt zu dem Geschehen, was wir heute daran denken, am Palmsonntag, also zum Einzug von Jesus in Jerusalem. Streng genommen war es der Palmmäntig, das heisst, es war 6 Tage vor dem Pessach gewesen, und das wäre in dem Fall der Mäntig. Aber es ist gleich, spielt nicht so eine Rolle. Für uns ist jetzt einfach der Sonntag. Hauptsache ist, wir denken daran. Ich lese im Johannes-Evangelium im 11. Kapitel ab dem 45. Vers und dann im 12. Johannes 12 ab Vers 9. Viele von den Juden, die bei Maria gewesen waren, glaubten an Jesus, nachdem sie gesehen hatten, was er tat. Aber einige liefen schnell zu den Pharisäern und berichteten ihnen alles. Unmittelbar darauf beriefen die hohen Priester und Pharisäer eine Sitzung des Hohen Rates ein. Was sollen wir bloß tun? Fragten sie sich bei all den vielen Wundern, die dieser Mann vollbringt. Wenn wir nichts gegen ihn unternehmen, wird bald das ganze Volk an ihn glauben. Dann werden die Römer eingreifen und uns auch noch die letzte Selbstständigkeit nehmen. Und im 12. Kapitel, am nächsten Tag, verbreitete sich in der ganzen Stadt die Nachricht, dass Jesus auf dem Weg nach Jerusalem war. Da brachen die Menschen Palmenzweige ab, liefen Jesus entgegen und riefen ihm begeistert zu, gelobt sei Gott, gelobt sei, der in Gottes Namen kommt. Heil dem König von Israel. Jesus ritt auf einem Eselsfohlen in die Stadt. Damit erfüllte sich das Prophetenwort, fürchte dich nicht, du Volk Israel, dein König kommt, er reitet auf einem Eselsfohlen. Doch das verstanden seine Jünger damals noch nicht. Erst nachdem Jesus in Gottes Herrlichkeit zurückgekehrt war, begriffen sie, dass sich hier die Voraussage der Heiligen Schrift erfüllt hatte. Alle, die dabei gewesen waren, als Jesus seinen Freund Lazarus aus dem Grab gerufen und wieder zum Leben erweckt hatte, erzählten es weiter. Deswegen liefen auch so viele Menschen Jesus entgegen. Sie wollten den Mann sehen, der solche Wunder vollbringt. Nur die Pharisäer warfen sich gegenseitig vor, nun seht ihr, dass ihr so nichts erreicht. Alle Welt rennt ihm hinterher. Die Geschichte geht natürlich noch weiter, aber mal bis dahin. Es gibt also 3 Gruppen von Leuten, die ein bisschen beschrieben werden in dieser Sache, nämlich die Menge von Leuten, und das ist nicht einfach 50 oder 100 oder so, sondern die Stadt Jerusalem war platschvoll mit Tausenden von ausländischen Gästen, die von allen Herren Ländern zum Teil angereist sind, für das jüdische Passa zu feiern. Und die sind schon da eingetroffen oder sie kommen laufend noch dazu. Und mit dieser Menge verbreitet sich die Nachricht von der Auferweckung vom Lazarus so richtig wie ein Lauffeuer, wie ein Buschbrand. Da ist einer vom Tod auferweckt worden. Ja, was du nicht erzählst. Mal sicher, ich war dabei gewesen. Und dann haben sie angefangen zu erzählen und sie feurig gewesen und haben mich begeistert das miteinander geteilt und es ist durch die ganze Stadt durchgegangen. Das ist der eine Teil. Die das ein bisschen anders sehen, ist die zweite Gruppe. Die würden vielleicht sagen, das ist der Pöbel, das gemeine Volk, das so reagiert. Die haben nämlich ganz andere Probleme gehabt. Der Klerus, die geistlich und auch sonst Verantwortlichen für das Wohl der Leute, für die Stadtleute. Die waren in grosser Besorgnis. Ja, ohnmächtig mussten sie zuschauen, wie ihnen eigentlich alles aus den Fingern entgleitet. Die wohl erkämpfte und ausgehandelte Ordnung mit den Römern droht zu zerbrechen, wegen dem Auflauf und dem Zeug, was die da machen, wegen dieser blöden Heilung, wegen dem Jesus da, der alles durcheinander bringt und richtig Unordnung macht in ihrem Leben. Und dann gibt es noch die dritte Gruppe, die ist nur kurz beschrieben. Das sind die Jünger von Jesus. Und die sind so voll im Zwiespalt. Die wissen nicht, was noch geschieht. Einerseits freuen sie sich ab all dem, was sie mit Jesus erlebt haben. Und andererseits haben sie keine Ahnung, was jetzt da gerade abläuft. Und sie sind eigentlich wie parat. Der Thomas sei kurz vorher, kommt, jetzt gehen wir nach Jerusalem mit Jesus und dort werden wir sterben, mit oder für ihn. Das haben sie in Kauf genommen und das war ihre Erwartung. Und auf der anderen Seite haben sie es nicht einordnen, was da alles geht. Johannes beschreibt es schön, weil dass Jesus auf einem Esel eingezogen ist, zum Beispiel in die Stadt hinein, das haben sie nicht können deuten in diesem Moment und haben keinen Bezug zu diesem Prophetenwort. Aber später ist es ihnen aufgegangen. Und das ist es doch. Auf der einen Seite Hosianna, Jubel und Trubel und Freude und Begeisterung und auf der anderen Seite Ablehnung. Und zwischendrin, was soll ich halten von dem? Was soll ich anfangen mit dem? Bleiben wir zuerst bei der ansteckenden Begeisterung. Stell dir vor, der Lazarus käme gerade zur Tür ein, käme zu mir und würde jetzt hier die Predigt übernehmen und würde erzählen, wie es ihm so gegangen ist. Das wäre mal ein Zeugnis. Was würden wir mit dem anfangen? Würden wir nicht da rausströmen und sagen, hey, das musst du unbedingt schauen. Hey, im Hirschengraben, kommt! Tram, lass das fahren. Das müsst ihr gesehen haben. Das musst du erlebt haben. Das ist doch unglaublich, was der erlebt hat. Aber heute, ja, gell, da würden dann wahrscheinlich die Leute im Hirschengraben sagen, du, sorry, ich bin jetzt da gerade beschäftigt. Was erzählst du? Ich habe jetzt keine Zeit. Ich muss weitergehen. So würde es wahrscheinlich bei uns ein bisschen laufen. He? Aber Begeisterung, wo manchmal auch schnell umschlägt in Entgeisterung. Die ist ja später dann passiert, ein paar Tage später nur, wo vielleicht die gleiche Menge nachgerufen hat, kreuzige ihn! Weg! Wir sind jetzt überzeugt, wir sind getäuscht worden. Das war alles nichts gewesen. Wie kann die Stimmung im Volk so schnell kehren? Diese Frage kann ich noch nicht beantworten. Man könnte aber ein Experiment machen, das lassen wir jetzt aber sein. Auf der anderen Seite, die das ablehnen, die sehen, dass Jesus und das, was er macht, ihren Frieden gefährden. Und zwar auf gröbste Art und Weise. Die sind schon genug nervös wegen den vielen tausend Leuten, die jetzt da zusätzlich sind. Eine logistische Meisterleistung muss man da vollbringen und die sind voll eingespannt und dann sind erst noch die religiös höchsten Tage und die Dienst haben, das ist für sie das Höchste, oder? Stell dir vor, mal so, vor so vielen Leuten etwas können sagen oder machen. Ja, Heidi, das wäre dein Traum, gell? Sie schaut hinterher. Für die ist das etwas gewesen. Ja, und jetzt ist das alles in Gefahr? Das ist einfach nur beunruhigend. Also die ganze schöne Ordnung droht wegzubrechen. Und was passiert denn dann? Beide Sachen sind erfüllte Prophetie. Die Leute, die rufen in ihrer Begeisterung Hosanna, die wörtlich heisst, Herr, hilf doch. Das doch, das beinhaltet, du weisst ja, wie es uns geht. Und darum, hilf jetzt doch. Wie denn bei Mose? Hast du auch gesagt, ich habe gesehen, wie es meinem Volk geht und wie sie unterdrückt sind von den Ägyptern. Und jetzt habe ich beschlossen, ich komme ab auf die Erde und wird das ändern durch dich, Mose. Hosanna, Herr, hilf doch. Und was ist da erfüllte Prophetie? Nicht nur der Ausruf, sondern auch der Einzug von Jesus auf dem VE. Also nicht mit dem VE von Wolfsburg, sondern auf dem VE, auf dem Volksesel, wo in Sacharja 9, Vers 9 so beschrieben ist. Fürchte dich nicht, dein König kommt zu dir, arm und reitet auf dem Füllen einer Eselin, heisst es auf Lutherdeutsch. Hier war es ein bisschen anders gewesen. Aber das ist erfüllte Prophetie. Und die Jünger, die es eigentlich auch hätten müssen wissen, und die Jesus abgelehnt haben, die hätten es sowieso müssen wissen, weil sie das aussen hatten, die haben das nicht beachtet. Aber auch die Ablehnung ist erfüllte Prophetie. Und das hätten sowohl die Jünger, als auch die Leute vom Volk, als auch die Betroffenen selber können dahinter kommen. Aber eben, wenn es ihm selber betrifft, ist es nicht so einfach, den Überblick zu behalten. Es nimmt Bezug auf Jesaja 53,1, was heisst, Herr, wer glaubt denn unserer Botschaft? Wer erkennt, dass es Gott ist, der die mächtigen Taten vollbringt? Und dann kommt doch Jesaja 53, mögt ihr euch vielleicht erinnern, gerade so auswendig, die wunderbaren Worte vom König, wo die Lasten von der Welt hinwegträgt. Vom Lamm Gottes. Von dem, wo unendlich viel sich selber für uns hergibt. Da haben wir zwei Sachen, die gegeneinander sind. Auf der einen Seite ein Einzug wie der von einem König und doch nicht von einem König ist. Wenn Herodes der Grosse wahrscheinlich dort eingezogen ist, dann hat es sicher auch einen Empfang gegeben. Ihr könnt euch das vielleicht vorstellen wie in den Filmen, nicht ganz so theatralisch und so statisch, aber ein bisschen brutaler. Dann ist vor dem Herodes dem Grossen alles aus dem Weg geräumt worden, was da im Weg hätte stehen können. Und nicht nur die Kübel, sondern auch die Leute. Also da ist dann wirklich die Strasse leer gefegt worden. Dass ja kein unwürdiger oder potenzieller Attentäter oder irgendeiner mit einem faulen Tomätli oder so etwas könnte anstellen gegenüber dem grossen Imperator da, Lokalfürst. Jesus ist nicht so eingezogen. Er ist eingezogen als Demütiger, zwar Allmächtiger, aber eben auf einem Volle, auf einem Volksesel. Mit der Botschaft, hab keine Angst. Und in der Schilderung von Johannes lässt Jesus eigentlich alles so ein bisschen mit sich geschehen. Er weist es nicht ab, dass ihm Königswürde zugesprochen wird, aber er sucht es auch nicht oder er nützt es nicht noch auf und springt auf das nächste Podium und zettelt jetzt die Revolution an, wo ja die ablehnende Seite so befürchtet hat. Er ist einfach still geblieben im Ganzen, mehr oder weniger. Mich beeindrucken verschiedene Sachen an dieser ganzen Geschichte. Zum einen die Begeisterungsfähigkeit von den Leuten, die wegen dem Wunder am Lazarus andere wie mitnehmen in die Ansteckung. Und das ist ja das, was eigentlich auch zu unserem Leben gehört. So das ansteckende Zeugnis. Ja, da muss ich sagen, das ist eine schwierige Geschichte mit dem Anstecken. Also Anstecken ist ja heute ein gefährliches Wort, oder? Wenn wir an das Virus denken, steckt die auch nicht an, bleibt gesund. Aber es gibt auch eine ansteckende Sache, die man darf und soll weiterverbreiten. Und die Botschaft, dass Jesus der Herr ist, ist ja nicht ein Virus, das uns krank macht, sondern es ist die Botschaft von der befreienden Liebe. Wie ansteckend bin ich in meinem Leben? Diese Frage beschäftigt mich immer wieder und es beeindruckt mich, wie die Leute da so begeisterungsfähig sind. Eben, ein paar Tage später sind sie auch wieder entgeistert. Aber das ist eine andere Geschichte. Mich beeindruckt auch die Konsequenz der distanzierten Beobachter, der Pharisäer. Und ich denke, die Pharisäer waren wirklich nicht einfach schlechte Leute, sondern sie waren sehr aufrichtige. Sie hatten zwar viele Privilegien und so, aber sie haben sicher auch viel Gutes bewirkt. Und das muss man nicht abreden. Sie waren nicht einfach miese Peter von der Nation, sondern sie haben ganz viele gute Sachen gehabt. Und manchmal ist eine distanzierte Beobachtung eigentlich auch noch etwas wert. Dass man sich Gedanken macht über das, was jetzt hier abläuft, in der Welt oder in der unmittelbaren Umgebung. Und nicht einfach sich von allem anstecken, sei es vor Angst oder vor Begeisterung, sondern probiert zu analysieren und zu sagen, was ist unser Weg. Das ist das, was mich beeindruckt an denen. Was gibt mir zu denken, wie schnell eben die Begeisterung kippt bis hin zu dem Kreuzigen ein und bei der zweiten Gruppe die Tragweite von dieser Konsequenz, von der Entscheidung, die sie getroffen haben, sie nicht nur Jesus wollen töten, sondern auch der Lazarus und eigentlich alle Jünger. Das war eine beschlossene Sache gewesen. Die kommen um eine Ecke, weil die ihr schönes, politisches, sich selber schützendes System gefährdet haben. Und das ist natürlich dann, nicht nur bedenklich, sondern eine heikle Entwicklung, oder? Wo sie eigentlich sagen, wir wollen hier das Volk schützen und eigentlich meinen sie. Also, eben, da sind wir wieder bei diesem alten Thema, wer ist jetzt das Volk? Und das ist immer ein bisschen eine herausfordernde Frage. Ich frage dich, welche Menge ist dir oder mir näher? Wo würde ich mich mehr sehen? Bei den Begeisterungsfähigen, die schnell angesteckt sind und hemmungslos weiterverzählen, aber trotzdem sehr oberflächlich, wunderfokussiert sind und eigentlich nur auf das aussehen waren, dass sie etwas erlebt haben. Es gibt auch bei Christen heutzutage manchmal recht so Anteile, oder? So wunderfokussiert. Jesus tut auch heute Wunder. Ich habe gerade gestern ein eindrückliches Zeugnis gehört. Zusammen mit Susanne haben wir uns dem Livestream vom Update von Rinach eingeklickt. Dort war ein junger Mann, der sein Zeugnis gegeben hat, wie er über Monate hinweg über Konsequenzgebet vor Familie und vor Gemeinde Heilung hat dürfen erleben, an einem körperlichen grossen Schaden. Wenn er wieder laufen kann und ihm hat man gesagt, du wirst das nie mehr können. Aber geht es manchmal nicht mehr um das Wunder, als um das, was das Wunder bewirken sollte? Das müsste die Frage sein. Und wenn ich zu denen gehöre, die zwar Wunder sehen wollen, aber sich nicht Gedanken machen darüber, was würde das Wunder wirklich für einen Sinn machen, dann gehöre ich vielleicht zur ersten Menge. Ein Wunder macht nur dann Sinn, wenn die Leute auch darauf aufmerksam gemacht werden, wer das gemacht hat, wie das zustande gekommen ist und was nachhaltig ist an diesem Wunder. Der Lazarus zum Beispiel, der ist wieder gestorben. Irgendeinmal. Logisch. Er war ein Mensch. Und darum ist nicht das Wunder die Auferweckung, sondern das Wunder, dass Gott sich erbarmt und eingreift. Und durch das Wunder am Lazarus so viele andere berührt worden sind. Und da heisst es, viele glaubten an ihn. Das Wunder hat immer diesen Sinn. Und wenn es ein Wunder nur wegen einem Wunder soll produziert werden soll, glaube ich, ist Gott nicht gegen so parat wie ein 20-Automat, du lässt 20 rein und unten kommt das Dösel raus, das zu gewähren. Aber es ist nicht meine Entscheidung. Ich könnte dazu den kritisch-religiös wissenden Leuten gehören, bedacht auf keine Störung in meinem Leben. Also, ich würde jetzt sagen, das ist eher meine Tendenz von der Persönlichkeit her. Ich als emotional stabiler Mensch, der eher kritisch beobachtet, bin nicht so leicht zu begeistern. Also wenn da vielleicht in einem Raum ein Haufen Leute sind und die freuen sich im Lobpreis, ich freue mich auch, aber ich kann gut bleiben sitzen. Wir halten es noch nicht vom Hocker unbedingt. Oder einfach so Sachen, aber ich kann ja gleich dabei sein. Aber ja, zeigen, das ist etwas anderes, das macht nichts. Spielt doch keine Rolle, oder? Aber meine Tendenz ist eher so ein bisschen, würde ich sagen, auch die kritische, auf möglichst wenig Störung bedachte Haltung. Und ich bin nicht sicher, ob wir alle recht viel Anteil manchmal haben von dem. Gerade weil wir eine etablierte Kirche sind. Gerade weil wir manchmal das Gefühl haben, also wenn wir das machen, ist das nicht mehr heilser mehr. Oder irgend so Sachen, oder? Sagen. Und nicht mehr daran denken, was ist der Inhalt von heilser mehr? Es ist Jesus. Eine dynamische Kraft, die uns daher führt, wo Menschen sind, die ihn nötig haben. Und wir sind einfach so wie Werkzeuge. Das muss ich bedenken für mein Leben. Und manchmal gehöre ich auch zu dieser Schnittmenge von Jüngern, die keinen Plan haben, was jetzt gerade passiert. Ich kann es nicht einordnen. Das geht einfach nicht. Vielleicht will ich mit drinnen stecken. Das kann irgendwelche Umstände sein. Das kann eine Nacht sein, sogar eine Depression oder irgendeine Sache, die ich nicht verändern kann. Und wenn du drinnen stehst, dann kannst du nicht einfach drüber steigen und oben runterschauen und sagen, ah ja, natürlich, wenn man es dann von Weitem sieht, ist es logisch. Das kann man meistens erst hinten rein. Und da habe ich ja immer wieder recht viel Anteil. Ich kann nicht alles einordnen. Muss ich auch nicht können. Aber was wichtig ist, der Einzug von Jesus in Jerusalem ist der Einzug auf den Berg Zion. So quasi das Heiligtum, der Kern vom Wesen, vom Glauben von dieser ganzen Nation. Es ist der Einzug ins Herz. Nicht als grosser Machthaber, vor dem musst du dich in Acht nehmen, pass auf, dass du nicht in den Weg kommst, sondern als der sagt, hab keine Angst. Ich bin der Friedensbringer. Jerusalem ist ja auch die Stadt vom Frieden. Aber um sie ist so viel gekämpft worden, wie kaum um eine Stadt. Jesus ist der, der den Frieden bringt. Still, effektiv, nachhaltig. Und sein Einziehen mit dem VE symbolisiert, also mit diesem VE, das Lastentragen, seine Demut, seine Nähe zum Schwachen und sein ermutigende, aufbauende Wort. Der Einzug von Jesus in mein Herz. Ist es nicht das, was ich ging wieder brauche? Und zwar ging wieder. Gerade weil wir so in einer herausfordernden Zeit wie jetzt auch leben. Begeisterung und Ablehnung sind auch sehr nah beieinander. Sei es über den Bundesrat, über die neuesten Massnahmen oder Nicht-Massnahmen, über das, was andere posten. Ja, schon Covid ist ein unendliches Thema, oder? Aber Begeisterung und Ablehnung sind so nah zusammen. Manchmal auch unter Christen. Wenn mir der andere nicht passt, dann soll mir den Buckel abrutschen. Und das zeigen wir dann manchmal noch recht offen. Ist es das, was Gott von mir erwartet? Ist es das, was zum Ausdruck kommt, wenn er mein Herz erfüllt mit seiner barmherzigen Liebe? Ich glaube, wieso muss Jesus immer wieder in mein Herz einziehen? Weil Jesus in seinen Endzeitreden ein Wort sagt, das mir immer wieder einfährt. Habt Acht, dass die Liebe nicht erkaltet, beziehungsweise er sagt es so, in der letzten Zeit wird die Liebe in vielen erkalten. Barmherzigkeit ist das Thema vom Jahr, oder? Und die Liebe gehört dazu. Und Jesus sagt das nicht zu den bösen Leuten, die sowieso nichts wissen wollen von ihm, sondern er sagt es zu seinen Nachfolgern. Er sagt es über sie. Habt Acht, die Liebe wird in der letzten Zeit in vielen erkalten und mit Tücht, man kann das wie beobachten, vielleicht zuerst im Netz, aber wir müssen Acht geben, dass das bei uns nicht geschieht. Und wie kann ich das verhindern? Herr, halt hier Einzug in mein Herz. Komm mit deiner Liebe. Ich kann es nicht einordnen, was da geschieht. Und manchmal habe ich es wieder David, der sagt, ich hasse sie mit ganzem Ernst. Aber es geht mir nicht um einen Hass, sondern einfach, weil mich das aufregt, weil ich nicht weiss, wo mein Kopf steht in dieser Sache. Und Gott kommt und hört das und zieht ein und macht neu. Vielleicht bin ich auf Wunder aus, bin ein Beobachter oder ein verwirrter Jünger, aber es braucht in meinem Leben den Friedensbringer. Und darum ruft Jesus zur Entscheidung auf. Das lesen wir im gleichen Kapitel, ab Vers 44, Johannes 12, 44. Mit seiner Menge ergreift Jesus das Wort und sagt, wer an mich glaubt, der glaubt in Wahrheit an den, der mich gesandt hat. Und wenn ihr mich seht, dann seht ihr den, der mich gesandt hat. Ich bin als das Licht in die Welt gekommen, damit keiner, der an mich glaubt, länger in der Dunkelheit leben muss. Ich glaube, ich werde diesen Moment abschließen mit einem Wort, das heute schon erwähnt worden ist, aus Psalm 51, Vers 12. Und das ist das Gebet, das ich jetzt auch beten möchte mit dem Wort von David. Gott, schaffe mich neu. Gib mir ein Herz, das dir völlig gehört, und einen Geist, der beständig zu dir hält. Vertreibe mich nicht aus deiner Nähe, entzieh mir nicht deinen Heiligen Geist. Mache mich doch wieder froh durch deine Hilfe und gib mir ein gehorsames Herz. Amen. Mit diesem Gebet möchte ich euch eine tolle Osterwoche wünschen, mit vielen guten Erlebnissen. Und dass wir den Mut haben, den Einzug von Jesus